Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 181. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Morgen zur vierten Versammlung der 181. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir begrüßen ferner diejenigen, die diese Versammlung über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit in der ganzen Welt verfolgen. Wir begrüßen auch die hier anwesenden Generalautoritäten und Präsidentschaften der Hilfsorganisationen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Andrew Unsworth und Clay Christensen an der Orgel. Der Chor hat die Versammlung mit dem Lied »Führe mich zum ewigen Leben« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Herr und Gott der Himmelsheere«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Paul K. Sabrowski, der gestern als Mitglied der 70er entlassen wurde. Der Chor singt dann Consider the Lilies.
Holy Spirit, Our kind and gracious, eternal.
Unser lieber, ewiger, himmlischer Vater, wir versammeln uns an diesem Morgen, um dir Dank zu sagen und unsere Dankbarkeit auszudrücken für deinen lieben Sohn Jesus Christus und für sein Sühnopfer, was er für die gesamte Menschheit vollbracht hat. Wir sind dankbar für Präsident Thomas S. Monson und wir lieben ihn. Seine Ratgeber, das Kollegium der 12 Apostel und alle, die in den führenden Gremien der Kirche arbeiten. Wir bitten um deinen Segen für alle von ihnen. Wir drücken unseren Dank für das Sühnopfer aus, das der ganzen Menschheit zugutekommt, durch deinen Sohn Jesus Christus, durch Glauben an ihn, durch das wunderbare Prinzip der Umkehr und durch die Taufe, welche du uns auf dieser Welt kundgetan hast, damit wir sicher sein können. Wir bitten für die Missionare auf der ganzen Welt, dass durch ihre Glaubenstreue und ihren Gehorsam dir gegenüber, dass sie durch den Heiligen Geist geleitet werden, um diejenigen zu finden, die vorbereitet sind, und dass sie deinen Geist verspüren mögen. Wir sind dankbar für die Weisheit und für die Zeugnisse, die derjenigen, die zu uns gesprochen haben und die noch zu uns sprechen werden. Und wir bitten, dass durch den Heiligen Geist wir das erkennen können, was wir erkennen sollen. Jeder Einzelne für sich. Noch einmal drücken wir unseren Dank aus für dich und deinen Sohn. Und wir bitten um deinen Segen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you for this beautiful music. Vielen Dank für diese schöne Musik. Was für ein Segen ist der Chor doch für uns alle. Als erster wird heute Morgen Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu uns sprechen. Im Anschluss daran hören wir von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel. Danach wird Elder Ted R. Collister von der Präsidentschaft der 70er zu uns sprechen. Präsident Eyring.
Ich bin dankbar für diese Gelegenheit, heute am Sonntag bei einer Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu Ihnen sprechen zu können. Jedes Mitglied der Kirche hat den gleichen heiligen Auftrag. Bei unserer Taufe haben wir ihn angenommen und versprochen, ihm gerecht zu werden. Aus den Worten Almas, des großen Propheten im Buch Mormon, geht hervor, was wir Gott versprochen haben, nämlich wie wir sein wollen. Willens, mit den Trauernden zu trauern, ja, und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen. Und allzeit und in allem und überall, wo auch immer ihr euch befinden mögt, selbst bis in den Tod, als Zeugen Gottes aufzutreten, damit ihr von Gott erlöst und zu denen von der ersten Auferstehung gezählt werdet, damit ihr ewiges Leben habet. Dies ist kein geringer Auftrag und eine herrliche Verheißung von Gott. Ich möchte Ihnen heute Mut machen. Das Buch Mormon macht nicht nur diesen Auftrag deutlich, es führt uns auch aufwärts auf dem Weg zum ewigen Leben. Erstens haben wir versprochen, Nächstenliebe zu entwickeln. Zweitens haben wir versprochen, Zeugen Gottes zu werden. Und drittens haben wir versprochen, auszuharren. Das Buch Mormon ist die beste Richtschnur dafür, festzustellen, wie gut dies uns bereits gelingt und wie wir uns dabei verbessern können. Beginnen wir mit dem Auftrag, Nächstenliebe zu entwickeln. Denken Sie an die Erfahrungen, die Sie erst kürzlich gemacht haben. Viele von Ihnen haben sich an einem Tag des Dienens beteiligt. Tausende Projekte sind überall auf der Welt durchgeführt worden. In den einzelnen Gremien haben Mitglieder aus ihren Reihen gebetet, um herauszufinden, was sie als Dienstprojekt planen sollten. Sie haben sich an Gott gewandt, um zu wissen, wem sie etwas Gutes tun sollen, wie sie das tun können und wen sie bitten sollen, mitzumachen. Vielleicht haben sie sogar darum gebetet, dass sie die Schaufeln und die Getränke nicht vergessen werden. Vor allem aber haben sie darum gebetet, dass alle, die sich an dem Projekt beteiligen und alle, denen es zugutekommt, Gottes Liebe spüren. Ich weiß, dass diese Gebete zumindest in einer Gemeinde erhört wurden. Über 120 Mitglieder boten ihre Hilfe an. 3 Stunden lang brachten sie die Außenanlagen einer Kirche hier vor Ort in Ordnung. Die Arbeit war anstrengend, aber zugleich befriedigend. Die Geistlichen der Kirche waren dankbar. Alle, die an diesem Tag zusammenarbeiteten, verspürten Einigkeit und größere Liebe. Manche sagten sogar, es sei eine Freude gewesen, Unkraut zu jäten und Büsche zu schneiden. Worte aus dem Buch Mormon machten ihnen deutlich, warum das so war. König Benjamin sagte zu seinem Volk: Lernt, dass wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, ihr im Dienste eures Gottes seid. Und Mormon selbst erklärte im Buch Mormon: Die Nächstenliebe ist die reine Christusliebe und sie dauert für immer fort. Und bei wem am letzten Tag gefunden wird, dass er sie besitzt, mit dem wird es wohl sein. Der Herr erfüllt seine Verheißungen, wenn sie ihr Versprechen halten. Wenn sie in seinem Namen ihrem Nächsten dienen, lässt er sie seine Liebe spüren. Und mit der Zeit wird diese Nächstenliebe zu einem Teil ihres Wesens. Sie werden im Herzen spüren, wie die Zusicherung Mormons sich erfüllt, dass mit ihnen alles wohl sein wird, wenn sie weiterhin ihren Mitmenschen Gutes tun. So wie sie Gott versprochen haben, Nächstenliebe zu entwickeln, haben sie ihm versprochen, sein Zeuge zu sein, ihr Leben lang, wo sie sich auch befinden. Wiederum kenne ich keine bessere Richtschnur als das Buch Mormon, wenn es darum geht, dieses Versprechen zu halten. Einmal wurde ich von einer Universität eingeladen, bei einer Abschlussfeier zu sprechen. Der Präsident wollte ursprünglich Präsident Gordon B. Hinckley einladen, stellte aber fest, dass er verhindert war. So erhielt ich stattdessen die Einladung. Ich war eines der jüngeren Mitglieder im Kollegium der 12 Apostel. Die Dame, die mich als Redner eingeladen hatte, bekam Bedenken, als sie mehr über meine Aufgaben als Apostel erfuhr. Sie rief mich an und sagte, sie habe herausgefunden, dass ich damit beauftragt sei, von Jesus Christus Zeugnis zu geben. Sehr nachdrücklich wies sie mich darauf hin, dass ich bei meiner Rede nichts dergleichen tun könne. Sie erklärte, dass die Universität Menschen aller Glaubensrichtungen respektiere, auch diejenigen, die die Existenz eines Gottes leugneten. Sie wiederholte, sie dürfen ihrem Auftrag hier nicht nachkommen. Ich bin hier nur ein bisschen emotional, weil ich hörte, dass ich meine Aufgaben hier nicht so erfüllen dürfte. Als ich auflegte, beschäftigte mich einige ernsthafte Fragen. Sollte ich der Universität mitteilen, dass ich nun doch nicht reden würde? Die Veranstaltung fand in wenigen Wochen statt. Ich war als Redner angekündigt worden. Wenn ich diese Vereinbarung nicht einhielt, wie würde sich das auf den Ruf der Kirche auswirken? Ich betete, um Gottes Willen zu erfahren. Ich erhielt die Antwort. Mir wurde bewusst, dass Nephi, Abinadi, Alma, Amulek und die Söhne Mosias durch ihr Beispiel gezeigt hatten, was meine Aufgabe war. Sie waren angesichts tödlicher Gefahren unerschrockene Zeugen Jesu Christi gewesen. Es gab also nur eine Entscheidung zu treffen, wie ich mich vorbereiten sollte. Ich grub alles aus, was ich über die Universität erfahren konnte. Als der Tag, an dem ich reden sollte, näher rückte, wuchs meine Nervosität und meine Gebete wurden noch inniger. Mir kam es vor, wie die Teilung des Roten Meeres, als ich einen Zeitungsartikel entdeckte. Die Universität war für ihr humanitäres Engagement ausgezeichnet worden, das sich mit dem vergleichen ließ, was wir als Kirche in unserer humanitären Arbeit in aller Welt leisten. Also beschrieb ich in meiner Rede, was Sie und was wir getan hatten, um Menschen in großer Not beizustehen. Ich sagte, ich wisse, dass Jesus Christus der Ursprung der Segnungen sei, die diejenigen empfangen hatten, denen Sie und wir geholfen hatten. Nach der Feier stand das Publikum auf und applaudierte. Ich war erstaunt, aber immer noch ein wenig besorgt. Ich musste daran denken, wie es Abinadi ergangen war. Nur Alma hatte sein Zeugnis angenommen. Aber an diesem Abend beim anschließenden Festbankett hörte ich den Präsidenten der Universität sagen, dass er in meiner Rede die Worte Gottes gehört habe. So wunderbar erlösende Worte habe ich in meinem Amt als Zeuge Christi selten gehört. Aber es ist gewiss, dass sich das Buch Mormon auf ihren Charakter, ihre Kraft und ihren Mut auswirkt, als Zeuge Gottes aufzutreten. Die darin enthaltenen Lehren und mutigen Vorbilder richten sie auf, leiten sie an und machen ihnen Mut. Jedem Missionar, der den Namen und das Evangelium Jesu Christi verkündet, kommt es zugute, wenn er sich täglich am Buch Mormon weidet. Eltern, die sich abmühen, einem Kind ein Zeugnis vom Erlöser ins Herz zu pflanzen, erhalten Hilfe, wenn sie nach Wegen suchen, wie die Worte und der Einfluss des Buches Mormon zu Hause und im Leben jedes Einzelnen in der Familie wirken können. Bei uns hat es sich bewährt. Ich sehe, dass dieses Wunder in jeder Abendmahlsversammlung und jedem Unterricht, den ich besuche, geschieht. Sprecher und Lehrer sind sehr vertraut mit den Heiligen Schriften und man kann spüren, wie sehr sie ihnen am Herzen liegen, vor allem das Buch Mormon. Ihr Zeugnis kommt offensichtlich aus tiefstem Herzen. Sie lehren mit immer größerer Überzeugung und geben machtvoll Zeugnis. Ich sehe auch Anzeichen dafür, dass wir das dritte Versprechen, das wir bei der Taufe gegeben haben, besser erfüllen. Wir haben gelobt, auszuharren, unser Leben lang Gottes Gebote zu halten. Einmal besuchte ich eine alte Freundin im Krankenhaus. Sie hatte Krebs im Endstadium. Ich nahm meine beiden kleinen Töchter mit. Ich ging nicht davon aus, dass sie erkennen würde. Ihre eigene Familie stand um ihr Bett, als wir das Zimmer betraten. Sie schaute auf und lächelte. Ihren Blick, als sie sah, dass wir unsere Töchter mitgebracht hatten, werde ich nie vergessen. Sie winkte sie zu sich. Sie setzte sich auf, umarmte sie und stellte sie ihrer Familie vor. Sie sprach darüber, was für besondere kleine Mädchen es seien. Es war, als würde sie an einem königlichen Hof zwei Prinzessinnen vorstellen. Ich hatte nur mit einem kurzen Besuch gerechnet. Sicher ist sie müde, dachte ich. Aber als ich sie beobachtete, war es, als ob die Jahre von ihr abfielen. Sie strahlten und war offensichtlich von Liebe zu uns allen erfüllt. Sie schien den Augenblick zu genießen, als ob die Zeit angehalten hätte. Den größten Teil ihres Lebens hatte sie damit verbracht, im Dienst für den Herrn Kindern zur Seite zu stehen. Sie wusste aus dem Buch Mormon, dass der auferstandene Heiland die kleinen Kinder gesegnet hatte, eines nach dem anderen, und dann vor Freude geweint hatte. Und sie hatte diese Freude lange genug selbst erlebt, um in liebevollem Dienst für ihn bis ans Ende auszuharren. Das gleiche Wunder beobachtete ich im Schlafzimmer eines Mannes, der dem Herrn schon so lange treu gedient hatte, dass man annehmen konnte, er habe genug getan und könne nun ausruhen. Ich wusste, dass er wegen seiner Krankheit eine lange, schmerzhafte Behandlung hinter sich hatte. Die Ärzte hatten ihm mitgeteilt, die Krankheit sei unheilbar. Sie sagten, sie können nichts weiter tun und machten ihm keine Hoffnung. Seine Frau führte mich in sein Schlafzimmer. Da lag er auf dem Rücken, auf einem sorgfältig zurechtgemachten Bett. Er trug ein frisch gebügeltes weißes Hemd, eine Krawatte und neue Schuhe. Er sah meinen überraschten Blick, lachte leise und erklärte, nachdem Sie mir einen Segen gegeben haben, will ich bereit sein, dem Ruf zu folgen, mein Bett zu nehmen und mich an die Arbeit zu machen. Es stellte sich heraus, dass er bereit war für die Unterredung, die er bald darauf mit seinem Herrn für den er so treu gearbeitet hatte, führen sollte. Er war ein wahrhaft bekehrter Heiliger der letzten Tage. Ein Beispiel für viele, die ich schon kennengelernt habe, die ihr ganzes Leben in den Dienst des Herrn gestellt haben. Präsident Marion J. Romney hat es so ausgedrückt: Wer sich wirklich und vollständig bekehrt hat, kennt kein Verlangen mehr nach dem, was dem Evangelium Jesu Christi zuwiderläuft. Vielmehr liebt er Gott und ist fest und unerschütterlich entschlossen, seine Gebote zu halten. Diese feste Entschlossenheit findet man immer häufiger bei den reiferen Jüngern Jesu Christi. Wie die Schwester, die meine Töchter begrüßt hat, und wie der Mann mit den neuen Schuhen, der bereit war, aufzustehen und für den Herrn loszumarschieren, folgen sie seinem Gebot bis ans Ende. Sie alle haben solche Entschlossenheit schon gesehen. Sie sehen sie auch, wenn sie wiederum das Buch Mormon aufschlagen. Mein Herz ist immer noch voller Bewunderung, wenn ich diese Worte eines alternden und unbeirrten Diener Gottes lese. Denn auch eben jetzt zittert meine ganze Gestalt über die Maßen, während ich mich unterfange, zu euch zu sprechen. Aber der Herr steht mir bei und hat mir gewährt, zu euch zu sprechen. Sie können wie ich Mut aus der beispielhaften Ausdauer Moronis schöpfen. Er war allein in seinem Amt. Er wusste, dass sein Lebensende nahe war. Doch hören Sie an, was er um deren Willen niederschrieb, die noch nicht geboren waren, Abkömmlinge seiner Todfeinde. Ja, kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen und verzichtet auf alles, was ungöttlich ist. Und wenn ihr auf alles verzichtet, was ungöttlich ist, und Gott mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft liebt, dann ist seine Gnade ausreichend für euch, damit ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seid. Moroni gab dieses Zeugnis als sein Abschiedswort. Er mahnte, wie alle Propheten im Buch Mormon, zur Nächstenliebe. Er fügte sein Zeugnis vom Erlöser hinzu, als sein Tod nahe war. Er war ein wahrhaft bekehrtes Kind Gottes, wie wir es sein können, voller Nächstenliebe, beständig und furchtlos als Zeuge für den Erlöser und sein Evangelium und entschlossen, bis ans Ende auszuharren. Moroni hat uns gesagt, was dazu notwendig ist. Er sagte, der erste Schritt zur wahren Bekehrung sei der Glaube. Wenn wir uns gebeterfüllt mit dem Buch Mormon befassen, wächst unser Glaube an Gott Vater, an seinen geliebten Sohn und an sein Evangelium. Auch ihr Glaube an Gottes Propheten aus alter und aus neuer Zeit wird gefestigt. Dieses Buch kann sie Gott näher bringen als jedes andere Buch. Es kann das Leben zum Besseren verändern. Ich lege Ihnen ans Herz, das zu tun, was einer meiner Mitarbeiter auf Mission gemacht hat. Als Jugendlicher war er von zu Hause fortgelaufen. Und jemand hatte ihm die Kiste, die er auf seiner Suche nach mehr Glück mit sich herumtrug, ein Buch Mormon gelegt. Jahre vergingen. Er zog von Ort zu Ort durch die ganze Welt. Er war allein und unglücklich, als eines Tages sein Blick auf die Kiste fiel. In der Kiste war alles, was er mit sich trug. Ganz unten in der Kiste fand er das Buch Mormon. Er las die Verheißung darin und stellte sie auf die Probe. Er wusste, dass es wahr ist. Dieses Zeugnis änderte sein Leben. Er fand Glück, wie er es sich nie hätte träumen lassen. Vielleicht ist Ihr Buch Mormon vor Ihrem Blick verborgen aufgrund von Sorgen oder weil Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das richten, was Sie auf Ihrer Reise angesammelt haben. Ich bitte Sie eindringlich, in tiefen Zügen und oft aus diesem Buch zu trinken. Die Fülle des Evangeliums Jesu Christi ist darin enthalten, der einzige Weg, der heim zu Gott führt. Ich weiß und bezeuge, dass Gott lebt und Ihre Gebete erhören wird. Jesus Christus ist der Erlöser der Welt. Das Buch Mormon ist wahrhaft ein sicherer Zeuge dafür, dass er lebt und dass er unser auferstandener und lebendiger Erlöser ist. Das Buch Mormon ist ein kostbarer und wahrer Zeuge für Jesus Christus. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
On this Sabbath morning,
an diesem Sonntagmorgen schließe ich mich Präsident Eyring an und danke dafür, dass unser Erretter wirklich lebt. Sein Evangelium ist durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt worden. Das Buch Mormon ist wahr. Wir werden heute von einem lebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson, geführt. Vor allem geben wir feierlich Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi und den ewigen Segnungen, die daraus erwachsen. In den letzten Monaten hatte ich die Gelegenheit, mich mit dem Sühnopfer des Erretters zu befassen und habe mehr darüber erfahren, wie er sich darauf vorbereitet hat, dieses ewige Opfer für einen jeden von uns zu vollbringen. Die Vorbereitung begann schon im Vorherdasein, als er zu seinem Vater sagte, dein Wille geschehe und die Herrlichkeit sei dein immer da. Von da an und bis heute hat er seine Entscheidungsfreiheit dahingehend ausgeübt, den Plan unseres Vaters im Himmel anzunehmen und auszuführen. In den Schriften lesen wir, dass er in jungen Jahren in dem, was seinem Vater gehört war, und auf den Herrn wartete, auf dass die Zeit seines geistlichen Wirkens komme. Als der Heiland 30 Jahre alt war, musste er große Versuchungen durchleiden, doch widerstand er mit den Worten, »Weg mit dir, Satan!« In Gethsemane brachte er sein Vertrauen dem Vater gegenüber zum Ausdruck. Er sagte, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. So machte er von seiner Entscheidungsfreiheit Gebrauch, um für unsere Sünden zu leiden, während man den Erretter vor Gericht demütigte und er bei der Kreuzigung Todesqualen litt, hoffte er auf seinen Vater und war willens, wegen unserer Verbrechen durchbohrt und wegen unserer Sünden zermalmt zu werden. Selbst als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hoffte er auf seinen Vater und übte seine Entscheidungsfreiheit aus, um seinen Feinden zu verzeihen, für seine Mutter zu sorgen und alles zu ertragen, bis sein Leben und seine irdische Mission beendet waren. Ich habe mich schon oft gefragt, warum müssen der Sohn Gottes, seine heiligen Propheten und all die glaubenstreuen Heiligen Prüfungen und Drangsal erleiden, wo sie doch nur den Willen des Vaters im Himmel erfüllen wollen? Warum ist es gerade für sie so schwer? Ich denke da an Joseph Smith, der als Junge schwer krank war und zeitlebens Verfolgung erdulden musste. Wie der Erretter rief auch er aus, O Gott, wo bist du? Und doch übte er, als er anscheinend allein war, seine Entscheidungsfreiheit dahingehend aus, auf den Herrn zu hoffen und den Willen seines himmlischen Vaters auszuführen, wie der Erlöser. Auch denke ich an unsere Vorfahren, die Pioniere, die aus Nauvoo vertrieben worden waren und über die Prärie zogen. Sie übten ihre Entscheidungsfreiheit dahingehend aus, dem Propheten zu folgen, selbst als Krankheit und Entbehrung sie trafen, manche sogar der Tod. Warum diese furchtbaren Prüfungen? Wozu? Weshalb? Wenn wir solche Fragen stellen, wird uns bewusst, dass der Zweck des Erdenlebens darin besteht, zu wachsen, uns zu entwickeln und durch eigene Erfahrungen gestärkt zu werden. Wie schaffen wir das? Wir finden die Antwort in den Heiligen Schriften, in diesem kurzen Satz: Wir hoffen auf den Herrn. Jeder von uns erhält Prüfungen und Versuchungen. Dank dieser Herausforderungen im Leben prüfen wir selbst und unser Vater im Himmel, ob wir die Entscheidungsfreiheit dahingehend ausüben, seinem Sohn zu folgen. Gott weiß bereits, was wir noch lernen dürfen. Ganz gleich, wie schwierig unsere Lebensumstände auch sein mögen, wird uns dies alles Erfahrung bringen und zum Guten dienen. Bedeutet das, dass wir den Sinn unserer Prüfungen immer verstehen? Hat mitunter nicht jeder von uns Grund auszurufen, O Gott, wo bist du? Aber natürlich, wenn der Ehepartner stirbt, stellt der Hinterbliebene diese Frage. Sieht sich eine Familie finanziellen Schwierigkeiten gegenüber, fragt sich das der Vater. Wenn Kinder vom Weg abweichen, rufen Mutter und Vater dies schmerzerfüllt aus. Doch es stimmt auch, wenn man am Abend auch weint, am Morgen herrscht wieder Jubel. Und wenn wir erst an Glauben und Verständnis zugenommen haben, erheben wir uns und entscheiden uns, auf den Herrn zu hoffen und sagen, dein Wille geschehe. Was bedeutet es also, auf den Herrn zu hoffen? In den Schriften hat das Wort hoffen die Bedeutung erwarten, ahnen und auf etwas vertrauen. Auf den Herrn hoffen und ihm vertrauen erfordert Glauben, Geduld, Demut, Sanftmut, Langmut und dass wir die Gebote halten und bis ans Ende ausharren. Auf den Herrn hoffen bedeutet, die Saat des Glaubens zu pflanzen und sie mit großem Eifer und mit Geduld zu nähren. Es bedeutet, so zu Gott, dem Vater im Himmel zu beten, wie der Erlöser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Bei so einem Gebet schütten wir unsere ganze Seele aus und tun es im Namen unseres Heilands Jesus Christus. Auf den Herrn hoffen bedeutet nachzusinnen und den Heiligen Geist zu empfangen, damit wir alles wissen, was wir tun sollen. Wenn wir auf die Eingebungen des Geistes hören, bemerken wir, dass Bedrängnis Geduld bewirkt, und wir lernen, in Geduld fortzufahren, bis wir vollkommen geworden sind. Auf den Herrn hoffen bedeutet, fest im Glauben stehen und darin vorwärts streben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung. Wir verlassen uns dann allein auf die Verdienste Christi und sagen, wobei seine Gnade uns beistehe, dein Wille geschehe, o Herr, und nicht der unsere. Wenn wir auf den Herrn hoffen, sind wir unverrückbar im Halten der Gebote und wissen, dass wir eines Tages von all unseren Bedrängnissen ausruhen werden. Wir werfen nicht unsere Zuversicht weg, dass alles, womit wir bedrängt worden sind, zu unserem Guten zusammenwirken wird. Solche Bedrängnisse kommen in vielerlei Form und Gestalt. Was Hiob erlebte, lässt uns daran denken, was zu ertragen von uns vielleicht gefordert wird. Hiob verlor seinen gesamten Besitz, sein Land, sein Haus, seine Tiere, Angehörige, seinen Ruf, die körperliche Gesundheit und sogar das seelische Wohlbefinden. Dennoch hoffte er auf den Herrn und gab dieses mächtige Zeugnis. Er sagte, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Als Letzter erhebt er sich über dem Staub. Ohne meine Haut, die so zerfetzte, und ohne mein Fleisch, werde ich Gott schauen. Er mag mich töten, ich harre auf ihn. Trotz des leuchtenden Beispiels von Hiob, den Propheten und dem Erretter, ist es für uns nicht leicht, auf den Herrn zu hoffen, besonders wenn wir seinen Plan für uns und seine Absichten nicht gänzlich verstehen. Dieses Verständnis empfängt man meist Zeile um Zeile, Weisung um Weisung. Ich habe in meinem Leben erfahren, dass ich auf ein Gebet manchmal keine Antwort erhalte, weil der Herr weiß, dass ich dafür nicht bereit bin. Wenn er antwortet, ist es oftmals hier ein wenig und dort ein wenig, denn mehr als das kann ich gar nicht ertragen oder bin ich nicht willens zu tun. Viel zu oft bitten wir um Geduld, aber bitteschön sofort. Als junger Mann betete Präsident David O. McKay darum, ein Zeugnis von der Wahrheit des Evangeliums zu erlangen. Viele Jahre später, als er eine Mission in Schottland erfüllte, empfing er schließlich das ersehnte Zeugnis. Später schrieb er darüber, das verlieh mir die Gewissheit, dass aufrichtiges Beten irgendwann irgendwo erhört wird. Wir wissen vielleicht nicht, wann oder wie der Herr uns antworten wird, aber zu seiner Zeit und auf seine Weise werden wir Antwort erhalten. Ich bezeuge, wir werden Antwort erhalten. Manche Fragen werden möglicherweise erst im Jenseits beantwortet. Das kann auf einige Verheißungen in unserem patriarchalischen Segen zutreffen oder auf Segnungen, die ein Angehöriger herbeisehnt. Geben wir unser Vertrauen in den Herrn nicht auf. Seine Segnungen sind ewig, nicht zeitlich. Wenn wir auf den Herrn hoffen, verschafft uns das die einmalige Gelegenheit zu entdecken, dass viele auch auf uns hoffen. Unsere Kinder hoffen auf uns, dass wir ihnen mit Geduld, Liebe und Verständnis begegnen. Unsere Eltern hoffen auf uns, dass wir Dankbarkeit und Mitgefühl zeigen. Unsere Brüder und Schwestern hoffen auf uns, dass wir tolerant, barmherzig und vergebungsbereit sind. Unser Ehepartner hofft auf uns, dass wir ihn so lieben, wie der Heiland einen jeden von uns liebt. Wenn wir körperliches Leid ertragen, wird uns noch bewusster, auf wie viele wir doch hoffen können. Allen Marias und Marthas, allen barmherzigen Samaritern, die den Kranken dienen, den Schwachen beistehen und für diejenigen sorgen, die geistig oder körperlich Beschwerden haben, danke ich im Namen des liebevollen Vaters im Himmel und seines geliebten Sohnes. Während Sie Tag für Tag so dienen, wie Christus es getan hat, hoffen Sie auf den Herrn und erfüllen den Willen Ihres himmlischen Vaters. Er sichert Ihnen unmissverständlich zu, was Ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt Ihr mir getan. Er kennt Ihr Opfer und Ihren Kummer. Er hört Ihre Gebete. Sie werden seinen Frieden und seine Ruhe in sich tragen, wenn Sie weiterhin gläubig auf ihn hoffen. Jeder von uns wird vom Herrn mehr geliebt, als wir wahrscheinlich verstehen oder uns vorstellen können. Begegnen wir einander mit mehr Güte und seien wir auch uns selbst gegenüber gütiger. Denken wir daran, wenn wir auf den Herrn hoffen, werden wir durch sein Sühnopfer ein Heiliger, fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe und willig, uns allem zu fügen, was der Herr für richtig hält, uns aufzuerlegen, so wie ein Kind sich seinem Vater fügt. Diese Fügsamkeit hat unser Heiland seinem Vater gegenüber im Garten Gethsemane gezeigt. Inständig bat er seine Jünger, wacht mit mir. Doch dreimal kehrte er zu ihnen zurück und fand sie schlafend vor. Ohne Begleitung seiner Jünger und am Ende auch ohne die Gegenwart seines Vaters entschied sich der Erretter, unsere Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art zu erleiden. Ein Engel wurde gesandt, ihn zu stärken, und so schreckte er nicht zurück und trank den bitteren Kelch. Er hoffte auf seinen Vater und sprach, dein Wille geschehe. Demütig trat er die Weinkelter allein. Als einer seiner 12 Apostel in diesen letzten Tagen bete ich nun, dass wir gestärkt werden, damit wir mit ihm wachen können und unser Leben lang auf ihn hoffen. Am heutigen Sonntag sage ich Dank, dass ich in meinem und Sie in Ihrem Gethsemane niemals allein sind. Er, der über uns wacht, schläft und schlummert nicht. Seine Engel hier und jenseits des Schleiers sind rings um uns, um uns zu stützen. Ich gebe mein besonderes Zeugnis, dass die Verheißung des Herrn wahr ist. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Mögen wir auf ihn hoffen, indem wir gläubig vorwärts streben und in unseren Gebeten sagen, dein Wille geschehe, und so ehrenvoll zu ihm zurückkehren, im heiligen Namen unseres Erretters und Erlösers. Ja, im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor vielen Jahren hielt mein Ururgroßvater zum ersten Mal ein Buch Mormon in den Händen. Er schlug es in der Mitte auf und las ein paar Seiten. Dann rief er aus, dieses Buch wurde entweder von Gott oder vom Teufel verfasst. Ich werde es herausfinden, von wem es stammt. Innerhalb der nächsten 10 Tage las er es zweimal durch und stellte danach fest, der Teufel kann es nicht geschrieben haben, es muss von Gott sein. Das Besondere am Buch Mormon ist, dass es keinen Mittelweg gibt. Es ist entweder das Wort Gottes, wie verkündet wird, oder aber ein großer Betrug. Das Buch nimmt nicht nur für sich in Anspruch, ein Sittenbild, eine theologische Abhandlung oder eine Sammlung aufschlussreicher Niederschriften zu sein. Es nimmt für sich in Anspruch, das Wort Gottes zu sein. Jeder Satz, jeder Vers, jede Seite. Joseph Smith hat erklärt, ein Engel Gottes habe ihn zu goldenen Platten geführt, die Schriften von Propheten des alten Amerika enthielten, und er habe diese Platten durch die Macht Gottes übersetzt. Wenn das stimmt, ist das Buch Mormon eine heilige Schrift, so wie es verkündet wird. Falls nicht, ist es ein raffinierter, aber dennoch teuflischer Schwindel. C.S. Lewis hielt es für ein ähnliches Dilemma, wenn jemand vor der Wahl stehe, die Göttlichkeit des Heilands anzunehmen oder abzulehnen. Auch hier gäbe es keinen Mittelweg. Ich möchte hier verhindern, dass jemand derart töricht über den Herrn spricht, wie man öfter hört, nämlich: Als großen Morallehrer nehme ich Jesus an, aber seinen Anspruch, Gott zu sein, kann ich nicht akzeptieren. So etwas darf nicht aus unserem Munde kommen. Hätte ein ganz einfacher Mann solche Sachen gesagt, wie Jesus gesagt hat, wäre er kein großer Morallehrer. Man muss sich für eines entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes, oder aber ein Verrückter oder gar noch Schlimmeres. Reden wir jedoch nicht solch gönnerhaften Unsinn, dass er einfach ein großartiger Lehrer war. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen und wollte es auch nicht. Eine ähnliche Wahl müssen wir beim Buch Mormon treffen. Es stammt entweder von Gott oder vom Teufel. Es gibt keine andere Option. Ich möchte Sie auffordern, kurz etwas auszuprobieren, um selbst herauszufinden, was für ein Buch es wirklich ist. Fragen Sie sich, ob diese Schriftstellen aus dem Buch Mormon Sie Gott näher bringen oder dem Teufel. Weidet euch an den Worten von Christus, denn siehe, die Worte von Christus werden euch alles sagen, was ihr tun sollt. Oder diese Worte eines liebevollen Vaters an seine Söhne. Und nun, meine Söhne, denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist, und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst. Oder diese Worte eines Propheten. Kommt zu Christus und werdet in ihm vollkommen. Können diese Aussagen aus dem Buch Mormon denn wirklich von jenem Bösen verfasst worden sein? Als der Erlöser Dämonen ausgetrieben hatte, behaupteten die Pharisäer, er habe dies mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, getan. Der Heiland erwiderte, dass dieser Rückschluss unsinnig war. Jedes Reich, sagte er, das in sich gespalten ist, geht zugrunde. Und keine Familie, die in sich gespalten ist, wird Bestand haben. Dann zog er die zwingende Schlussfolgerung: Wenn also der Satan den Satan austreibt, dann liegt der Satan mit sich selbst im Streit. Wie kann sein Reich dann Bestand haben? Wenn in den genannten Schriftstellen aus dem Buch Mormon verkündet wird, dass wir den Erlöser verehren und lieben und ihm dienen sollen, und genau das wird verkündet, wie können sie vom Teufel stammen? So würde er ja mit sich selbst im Streit liegen und sein eigenes Reich zerstören. Ein Zustand, der dem Erlöser zufolge gar nicht bestehen kann. Wenn man das Buch Mormon aufrichtig und unvoreingenommen liest, kommt man zur gleichen Schlussfolgerung wie mein Ururgroßvater, nämlich: Der Teufel kann es nicht geschrieben haben. Es muss von Gott sein. Warum aber ist das Buch Mormon so wichtig, wenn wir doch die Bibel haben, in der über Jesus Christus berichtet wird? Haben Sie sich je gefragt, warum es in der heutigen Welt im Christentum so viele Kirchen gibt, die doch ihre Lehren alle im Grunde aus der gleichen Bibel ziehen? Der Grund dafür ist, dass sie die Bibel unterschiedlich auslegen. Würden sie gleich auslegen, gäbe es ja nur eine Kirche. Doch diese verschiedenen Deutungen sind nicht im Sinne des Herrn, denn der Apostel Paulus hat verkündet, dass es einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe gibt. Um diese Einigkeit zustande zu bringen, hat der Herr das göttliche Gesetz der Zeugen in Kraft gesetzt. Paulus hat gesagt, durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen wird jede Sache entschieden. Die Bibel ist ein Zeuge für Jesus Christus. Das Buch Mormon ist ein weiterer Zeuge. Warum ist dieser zweite Zeuge so entscheidend? Folgendes Beispiel kann hilfreich sein. Wie viele gerade Linien kann man auf einem Blatt Papier von einem Punkt aus zeichnen? Unendlich viele. Nehmen wir einmal an, dieser eine Punkt stellt die Bibel dar. Die hunderte geraden Linien, die von dem Punkt ausgehen, stellen die verschiedenen Auslegungen der Bibel dar, und diese wiederum stellen die verschiedenen Kirchen dar. Was geschieht jedoch, wenn es auf diesem Blatt Papier einen weiteren Punkt gibt, der das Buch Mormon darstellt? Wie viele gerade Linien könnte man zwischen den beiden Punkten, der Bibel und dem Buch Mormon, zeichnen? Nur eine. Nur eine Auslegung der Lehren Christi hält dem Zeugnis dieser beiden Zeugen stand. Immer wieder erweist sich das Buch Mormon als Zeuge, der die Lehren der Bibel bestätigt, verdeutlicht und vereint, damit es nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe gibt. Beispielsweise fragen sich manche, ob die Taufe zur Errettung notwendig ist, obwohl der Erlöser dem Nikodemus ja erklärte, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das Buch Mormon beseitigt jedoch jeden Zweifel an dieser Lehre, und er gebietet allen Menschen, dass sie umkehren müssen und sich in seinem Namen taufen lassen. Sonst können sie nicht im Reich Gottes errettet werden. Es gibt heutzutage verschiedene Formen der Taufe, obwohl in der Bibel steht, wie der Erlöser, unser großes Vorbild, getauft wurde. Er war aus dem Wasser gestiegen. Wie kann er aus dem Wasser gestiegen sein, wenn er nicht zunächst ins Wasser hineinging? Das Buch Mormon beseitigt jede Uneinigkeit zu diesem Thema mit einer eindeutigen Aussage, wie die Taufe richtig durchgeführt werden muss. Und dann sollt ihr ihn im Wasser untertauchen. Viele glauben, Offenbarungen hätten mit der Bibel aufgehört, obwohl die Bibel selbst ein Zeugnis dafür ist, dass Gott sich mehr als 4000 Jahre Menschheitsgeschichte hindurch immer wieder offenbart hat. Eine falsche Lehre wie diese ist jedoch wie ein Dominostein, der umgestoßen wird und viele weitere Steine, in diesem Fall wahre Lehren, mit sich reißt. Der Glaube, Offenbarung habe aufgehört, macht die Lehre zunichte, dass Gott gestern, heute und immer da derselbe ist. Er macht die Lehre des Propheten Amos zunichte, dass Gott, der Herr, nichts tut, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart hat. Und er macht die Lehre zunichte, dass Gott nicht auf die Person sieht und daher in allen Zeitaltern zu den Menschen spricht. Glücklicherweise stellt das Buch Mormon die biblische Wahrheit, dass es fortlaufende Offenbarung gibt, wieder her. Und weiter spreche ich zu euch, die ihr die Offenbarungen Gottes leugnet und sagt, sie seien abgeschafft, es gebe keine Offenbarungen. Lesen wir nicht, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und immer da? Anders ausgedrückt, wenn Gott, der unveränderlich ist, in alter Zeit gesprochen hat, spricht er auch in der heutigen Zeit. Die Liste, wie Lehren bestätigt und verdeutlicht werden, ist schier endlos. Aber nichts davon ist so machtvoll und eindringlich wie die Abhandlungen im Buch Mormon über das Sühnopfer Jesu Christi. Möchten Sie das unleugbare Zeugnis ins Herz geschrieben haben, dass der Erlöser unter Ihre Sünden hinabgestiegen ist und dass es keine Sünde, kein irdisches Leid außerhalb der Reichweite seines barmherzigen Sühnopfers gibt, dass er für jedes Ihrer Probleme das wirksamste Heilmittel bereithält? Dann lesen Sie das Buch Mormon. Es enthält die Lehre und gibt Zeugnis, dass das Sühnopfer Christi unbegrenzt ist, weil es jede uns bekannte irdische Schwäche umfasst und überwindet. Aus diesem Grund hat der Prophet Mormon verkündet, ihr werdet durch das Sühnopfer Christi Hoffnung haben. Kein Wunder also, dass wir im Buch Mormon diese kühnen Worte finden. Und wenn ihr an Christus glaubt, so werdet ihr an diese Worte glauben, denn es sind die Worte von Christus. Gemeinsam mit der Bibel ist das Buch Mormon ein unverzichtbarer Zeuge für die Lehre und die Göttlichkeit Christi. Gemeinsam mit der Bibel lehrt es alle Menschen, dass sie Gutes tun sollen. Und gemeinsam mit der Bibel führt es uns zu einem Herrn, einem Glauben und einer Taufe. Darum ist das Buch Mormon für uns von so entscheidender Bedeutung. Vor ein paar Jahren besuchte ich einen Gottesdienst unserer Kirche im kanadischen Toronto. Ein 14-jähriges Mädchen hielt eine Ansprache. Sie berichtete, dass sie in der Schule mit ein paar Freunden über Religion gesprochen habe. Eine Freundin hatte gefragt, welcher Religion gehörst du an? Sie hatte geantwortet, der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, den Mormonen. Ihre Freundin hatte erwidert, ich kenne diese Kirche und ich weiß, dass sie nicht wahr ist. Woher weißt du das, wollte das Mädchen wissen. Weil ich recherchiert habe, hatte die Freundin erklärt. Hast du das Buch Mormon gelesen? Nein, hatte die Antwort gelautet, habe ich nicht. Daraufhin hatte dieses liebe Mädchen gesagt, dann hast du auch nichts über die Kirche recherchiert, denn ich habe jede Seite des Buches Mormon gelesen und ich weiß, dass es wahr ist. Auch ich habe jede Seite des Buches Mormon gelesen, immer wieder, und wie mein Ururgroßvater gebe ich feierlich Zeugnis, dass es von Gott stammt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam Wir danken, o Gott, für den Propheten, Nummer 11 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang haben wir das Vergnügen, von Schwester Elaine S. Dalton, der Präsidentin der jungen Damen, zu hören. Ihr folgt Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der 12 Apostel. Der Chor singt dann »Ich gehe, wohin du mich heißt«.
Dies ist die 181. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Es gibt keine Worte, die den heiligen Anlass beschreiben könnten, wenn ein Vater seine neugeborene Tochter zum ersten Mal in den Arm hält. Dieses Jahr sind drei unserer Söhne Vater eines Mädchens geworden. Ich schaute zu, wie unser Sohn John, ein robuster, starker Rugbyspieler, seine bisher einzige Tochter in den Arm hielt. Er schaute sie ehrfürchtig und liebevoll an, dann blickte er zu mir, als wolle er fragen: Wie erzieht man denn ein Mädchen? Ich möchte heute Morgen zu unseren Söhnen und zu allen Vätern sprechen. Wie kann ein Vater in einer immer schlechter werdenden Welt eine glückliche, ausgeglichene Tochter großziehen? Die Antwort wurde uns von den Propheten des Herrn verkündet. Es ist eine einfache Antwort und sie ist wahr. Ein Vater kann nichts Besseres für seine Tochter tun, als ihre Mutter zu lieben. Indem sie ihre Mutter lieben, zeigen sie ihrer Tochter, was Zärtlichkeit, Treue, Achtung, Mitgefühl und Hingabe bedeuten. Sie lernt durch ihr Beispiel, was sie von jungen Männern erwarten und welche Eigenschaften ihr künftiger Ehepartner haben soll. Durch die Art und Weise, wie sie ihre Frau lieben und ehren, können sie ihrer Tochter zeigen, dass sie sich niemals mit weniger zufrieden geben sollte. Aufgrund ihres Beispiels wird ihre Tochter es schätzen, eine Frau zu sein. Sie zeigen ihr, dass sie eine Tochter des himmlischen Vaters ist, der sie liebt. Lieben Sie Ihre Frau so sehr, dass Ihre Ehe eine zelestiale Ehe wird. Eine Tempelehe für Zeit und alle Ewigkeit verdient ihre größten Anstrengungen und oberste Priorität. Erst nachdem Nephi in der Wildnis einen Tempel gebaut hatte, sagte er, und wir lebten nach der Weise der Glückseligkeit. Die Weise der Glückseligkeit findet man im Tempel. Sie liegt darin, dass man Bündnisse hält. Lassen Sie keine Einflüsse in Ihrem Leben oder in Ihrer Familie zu, die Ihre Bündnisse oder Ihre Verpflichtung gegenüber Ihrer Frau und Ihrer Familie beeinträchtigen könnten. Bei den jungen Damen helfen wir Ihrer Tochter zu erkennen, dass sie eine Tochter Gottes ist und wie wichtig es ist, tugendhaft und würdig zu bleiben, um die Segnung des Tempels und einer Tempelehe zu empfangen. Wir erklären Ihrer Tochter, wie wichtig es ist, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten. Wir halten sie dazu an, sich jetzt zu verpflichten, so zu leben, dass sie immer würdig ist, in den Tempel zu gehen und nicht zuzulassen, dass irgendetwas dieses Ziel hinauszögert oder sie davon ablenkt oder abhält. Ihr Vorbild als Vater spricht eine deutlichere Sprache als unsere eindringlichen Worte. Den jungen Damen liegen ihre Väter am Herzen. Viele erzählen davon, dass es ihr größter Wunsch ist, auf ewig als Familie vereint zu sein. Sie wollen sie dabei haben, wenn sie in den Tempel gehen oder dort heiraten. Bleiben Sie Ihrer Tochter nahe und helfen Sie ihr, sich auf den Tempel vorzubereiten und würdig zu bleiben. Wenn sie 12 wird, nehmen Sie sie oft mit in den Tempel, damit sie dort Taufen für ihre Vorfahren und andere Verstorbene vollziehen kann. Das schafft bleibende Erinnerungen. In der heutigen modernen Welt wird versucht, ihre ewige Rolle als Patriarch und Vater zu verwässern und herunterzuspielen und ihre wichtigsten Aufgaben zu bagatellisieren. Doch Gott hat es so vorgesehen, dass sie als Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über ihre Familie präsidieren und dass sie die Pflicht haben, dafür zu sorgen, dass ihre Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. Väter, demzufolge sind sie Hüter ihrer Familie, ihrer Frau und ihrer Kinder. Heutzutage ist es nicht einfach, seine Familie davor zu bewahren, dass Böses in die Gedanken und ins Gemüt eindringt. Diese Einflüsse können sich ungehindert in der Familie bereit machen und tun es auch. Der Satan ist sehr geschickt, er braucht keine Tür einzubrechen. Väter, Sie müssen Hüter der Tugendhaftigkeit sein. Ein Priestertumsträger ist tugendhaft. Tugendhaftes Verhalten bedeutet, dass Ihr Denken und Handeln rein ist. Tugendhaftigkeit ist ein Merkmal der Frömmigkeit. Sie kommt der Heiligkeit gleich. Die Ideale der jungen Damen sind christliche Eigenschaften, unter anderem auch das Ideal Tugendhaftigkeit. Wir rufen Sie nun auf, mit uns zusammen die Welt zur Tugendhaftigkeit zurückzuführen. Dazu müssen Sie Tugend und Heiligkeit üben, indem Sie aus Ihrem Leben alles beseitigen, was böse ist und nicht zu jemandem passt, der das heilige Priestertum Gottes trägt. Lassen Sie Tugend immerfort Ihre Gedanken ziehen. Dann wird Ihr Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden und der Heilige Geist wird Ihr ständiger Begleiter sein. Passen Sie also auf, was Sie sich im Fernsehen oder in Zeitschriften ansehen. Ihre Tugendhaftigkeit zeigt Ihren Töchtern und ebenso Ihren Söhnen, was wahre Stärke und sittlicher Mut sind. Indem Sie im eigenen Leben, in Ihrer Familie und im Leben Ihrer Kinder Hüter der Tugendhaftigkeit sind, zeigen Sie Ihrer Frau und Ihren Töchtern, was wahre Liebe wirklich ist. Ihre eigene Reinheit verleiht Ihnen Macht. Sie sind der Hüter Ihrer Tochter, nicht einfach nur der Erziehungsberechtigte. Spielen Sie eine Rolle im Leben Ihrer Tochter. Erzählen Sie ihr von Ihren Grundsätzen, Ihren Erwartungen und wie sehr Sie sich für Ihr Erfolg und Glück erhoffen und erträumen. Führen Sie Gespräche mit ihr, lernen Sie Ihre Freundin kennen und wenn es soweit ist, auch Ihren Freund. Machen Sie ihr klar, wie wichtig Bildung ist. Machen Sie ihr begreiflich, dass der Grundsatz Sittlichkeit ein Schutz ist. Helfen Sie ihr, Musik und Filme auszuwählen, die den Geist einladen und mit ihrer gottgegebenen Rolle in Einklang stehen. Verbringen Sie Zeit mit ihr. Und wenn sie im Teenageralter nicht rechtzeitig von einer Verabredung nach Hause kommen sollte, dann holen Sie sie ab. Sie wird sich vielleicht sträuben und Ihnen vorwerfen, dass Sie Ihr Privatleben ruinieren, aber innerlich wird sie wissen, dass Sie sie lieb haben, sich um sie sorgen und sie behüten möchten. Sie sind keine gewöhnlichen Männer. Aufgrund ihrer Tapferkeit im vorirdischen Dasein wurden sie dazu ausersehen, zu führen und Macht im Priestertum zu besitzen. Dort haben sie außerordentlichen Glauben gezeigt und gute Werke hervorgebracht. Und nun sind sie hier, um dasselbe zu tun. Durch das Priestertum heben sie sich ab. In ein paar Wochen geben unsere drei Söhne ihren kleinen Töchtern einen Namen und einen Segen. Ich hoffe, dass auf diese Priestertumssegen noch viele weitere folgen werden, die sie von ihren Vätern empfangen. Denn in der Welt, wo sie aufwachsen, brauchen sie solche Segen. Ihre Tochter wird das Priestertum schätzen und im Herzen beschließen, dass sie genau das in ihrem zukünftigen Zuhause und in ihrer Familie haben möchte. Denken Sie stets daran, dass die Rechte des Priestertums untrennbar mit den Mächten des Himmels verbunden sind und nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht werden können. Väter, Sie sind der Held Ihrer Tochter. Mein Vater war mein Held. Ich habe immer auf der Treppe vor dem Haus darauf gewartet, dass er abends von der Arbeit nach Hause kam. Er hat mich hochgehoben und herumgeschwungen. Dann durfte ich mich auf seine großen Schuhe stellen und er ist mit mir ins Haus getanzt. Ich habe mich stets gern bemüht, in seine Fußstapfen zu treten. Dabei bin ich geblieben. Wussten Sie schon, dass Ihr Zeugnis einen mächtigen Einfluss auf Ihre Tochter hat? Ich wusste, dass mein Vater ein Zeugnis hat. Ich wusste, dass er den Herrn liebt. Und weil mein Vater den Herrn liebte, habe ich ihn auch geliebt. Ich wusste, dass ihm die Witwen am Herzen lagen, weil er in seinem Urlaub das Haus der Witwe nebenan gestrichen hat. Ich fand, dass dies der beste Urlaub war, den wir jemals als Familie verbracht hatten, denn er hat mir das Anstreichen beigebracht. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Zeit mit Ihrer Tochter zu verbringen und ihr Zeugnis zu geben, wirkt sich das auf lange Jahre segensreich auf Sie aus. Im Buch Mormon lesen wir, dass Abish bekehrt wurde, nachdem ihr Vater ihr von seiner außergewöhnlichen Vision erzählt hatte. Noch viele Jahre lang bewahrte sie ihr Zeugnis im Herzen und lebte in einer sehr schlechten Gesellschaft ein rechtschaffenes Leben. Dann kam die Zeit, als sie nicht länger schweigen konnte und sie lief von Haus zu Haus, um Zeugnis zu geben, von den Wunden zu erzählen, die sie am Königshof erlebt hatte. Die machtvolle Bekehrung Abishs und ihr Zeugnis bewirkten einen Wandel in der ganzen Gesellschaft. Die Menschen, die ihr Zeugnis hörten, bekehrten sich zum Herrn und fielen niemals ab. Und aus ihren Söhnen wurden tapfere junge Krieger. In einem Kirchenlied heißt es, steht auf, ihr Männer Gottes. Das ist ein Aufruf an Sie, an die Männer, die das heilige Priestertum Gottes tragen. Möge man über Sie dasselbe sagen wie über Hauptmann Moroni. Er war ein starker und mächtiger Mann, ein Mann von vollkommenem Verständnis, ein Mann, der im Glauben an Christus fest war. Wenn alle Menschen so gewesen wären und jetzt wären und immer so sein würden wie Moroni, siehe, dann wären selbst die Mächte der Hölle für immer erschüttert. Der Teufel hätte niemals Macht über das Herz der Menschenkinder. Brüder, Väter, junge Männer, seien Sie dem Erhabenen treu, das Ihnen in Ihnen steckt. Wie erzielt man also ein Mädchen? Indem man seine Mutter liebt. Führen Sie Ihre Familie zum Tempel, seien Sie Hüter der Tugendhaftigkeit und machen Sie Ihr Priestertum groß. Väter, Ihnen wurden königliche Tochter unseres himmlischen Vaters anvertraut. Sie sind tugendhaft und auserwählt. Es ist mein Gebet, dass Sie über Sie wachen, Sie stärken, Ihnen tugendhaftes Verhalten vorleben und Ihnen beibringen, in den Fußstapfen des Herrn zu wandeln. Denn er lebt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful.
Hales, wir sind so dankbar, dass Sie heute Morgen hier sind. Wir freuen uns darüber. Seit der letzten Frühjahrsgeneralkonferenz habe ich wiederholt darüber nachgedacht, wie wichtig ein Name ist. In den vergangenen Monaten wurden mehrere Großenkel in unsere Familie geboren. Obwohl sie so schnell hintereinander kommen, dass ich nicht mehr mitsehen kann, ist jedes Kind ein willkommener Zuwachs zur Familie. Jedes Kind hat von seinen Eltern einen besonderen Namen erhalten. Man wird es sein Leben lang unter diesem Namen kennen. Er unterscheidet es von allen anderen Menschen. Das ist in jeder Familie so. Und das trifft auch auf die verschiedenen Religionen der Welt zu. Der Herr Jesus Christus wusste, wie wichtig es war, seine Kirche in diesen letzten Tagen eindeutig zu benennen. Im Abschnitt 115 des Buches Lehre und Bündnisse gab er selbst der Kirche ihren Namen. Denn so soll meine Kirche in den letzten Tagen genannt werden, nämlich Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. König Benjamin sagte seinem Volk zur Zeit des Buches Mormon: Darum möchte ich, dass ihr den Namen Christi auf euch nehmt. Ihr alle, die ihr mit Gott den Bund eingegangen seid, dass ihr bis zum Ende eures Lebens gehorsam sein wollt. Und ich möchte, dass ihr auch daran denkt, dass dies der Name ist, von dem ich gesagt habe, ich würde ihn euch geben, der niemals ausgelöscht würde, außer durch Übertretung. Darum gebt Acht, dass ihr nicht übertretet, damit der Name nicht aus eurem Herzen ausgelöscht wird. Wir nehmen den Namen Christi auf uns, wenn wir uns taufen lassen. Wir erneuern die Wirkung dieser Taufe jede Woche, indem wir vom Abendmahl nehmen und so zeigen, dass wir willens sind, den Namen seines Sohnes auf uns zu nehmen und versprechen, immer an ihn zu denken. Ist uns bewusst, wie gesegnet wir sind, dass wir den Namen von Gottes geliebtem und einzig gezeugten Sohn auf uns nehmen können? Begreifen wir, wie bedeutend das ist? Der Name des Erlösers ist der einzige Name unter dem Himmel, durch den der Mensch errettet werden kann. Sie erinnern sich sicher, dass Präsident Boyd K. Packer bei der letzten Frühjahrsgeneralkonferenz darüber gesprochen hat, wie wichtig der Name der Kirche ist. Er erklärte, dass wir uns, wie es uns offenbart worden ist, Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, und nicht Mormonenkirche nennen. Weil der vollständige Name der Kirche so wichtig ist, bekräftige ich die Offenbarung aus den Schriften, die Anweisung der ersten Präsidentschaft in Schreiben aus den Jahren 1982 und 2001, sowie die Worte weiterer Apostel, die die Mitglieder der Kirche dazu aufgefordert haben, der Welt standzuhalten und ihr zu vermitteln, dass die Kirche beim Namen des Herrn Jesus Christus genannt wird. Dies ist der Name, mit dem der Herr uns am letzten Tag rufen wird. Es ist der Name, durch den seine Kirche sich von allen anderen unterscheidet. Ich habe viel darüber nachgedacht, warum der Herr seiner wiederhergestellten Kirche einen 8 Worte langen Namen gegeben hat. Er mag lang erscheinen, aber wenn wir ihn als Beschreibung dessen sehen, wofür die Kirche steht, erscheint er plötzlich wunderbar, kurz, klar und deutlich. Wie könnte eine Beschreibung direkter und eindeutiger und doch in so wenige Worte gefasst sein? Jedes Wort dient der Erklärung und ist unentbehrlich. Die wiederhergestellte Kirche hat eine einzigartige Stellung unter allen Religionen, worauf im Englischen der Artikel The hinweist. Die Worte Kirche Jesu Christi heben hervor, dass es sich um die Kirche des Herrn handelt. Und im Buch Mormon sagt Jesus: Und wie soll es meine Kirche sein, wenn sie nicht nach meinem Namen genannt wird? Denn wenn eine Kirche nach dem Namen des Mose genannt wird, dann ist sie die Kirche des Mose. Oder wenn sie nach dem Namen eines Menschen genannt wird, beispielsweise Mormon, dann ist sie die Kirche eines Menschen. Wenn sie aber nach meinem Namen genannt wird, dann ist sie meine Kirche, wenn es so ist, dass sie auf mein Evangelium gebaut ist. Der letzten Tage erklärt, dass es sich um dieselbe Kirche handelt, die Jesus Christus während seines irdischen Wirkens aufgerichtet und nun in den letzten Tagen wiederhergestellt hat. Wir wissen, dass es einen Abfall vom Glauben gab, der die Wiederherstellung von Gottes wahrer und vollständiger Kirche in unserer Zeit notwendig machte. Heilige bedeutet, dass die Mitglieder der Kirche Jesus Christus nachfolgen und sich bemühen, seinen Willen zu tun, seine Gebote zu halten und sich darauf vorzubereiten, wieder bei ihm und beim Vater im Himmel zu leben. Ein Heiliger ist einfach jemand, der sich bemüht, ein geheiligtes Leben zu führen, indem er gelobt, Christus nachzufolgen. Der Name, den der Erlöser seiner Kirche gegeben hat, besagt genau, wer wir sind und woran wir glauben. Wir glauben, dass Jesus Christus der Erlöser und Erretter aller Menschen ist. Er hat für alle gesühnt, die von ihren Sünden umkehren. Und er hat die Bande des Todes zerrissen und dadurch die Auferstehung von den Toten möglich gemacht. Wir folgen Jesus Christus nach. Wie König Benjamin einst sein Volk aufforderte, sage auch ich heute uns allen. Denkt daran, dass ihr euch seinen Namen immer ins Herz geschrieben bewahrt. Wir sind aufgefordert, allzeit und in allem und überall als seine Zeugen aufzutreten. Das bedeutet auch, dass wir bereit sein müssen, anderen zu berichten, wem wir nachfolgen und zu wessen Kirche wir gehören, nämlich zur Kirche Jesu Christi. Dabei sollen wir aber stets liebevoll sein und Zeugnis geben. Wir wollen dem Erlöser nachfolgen, indem wir einfach und deutlich, aber dennoch voller Demut erklären, dass wir seiner Kirche angehören. Wir folgen ihm als Heilige der letzten Tage, als seine Jünger in der heutigen Zeit. Oft bekommen Menschen und Organisationen von anderen Spitznamen verpasst. Ein Spitzname kann die Kurzform eines Namens sein oder wird von einem Ereignis oder einem körperlichen oder sonstigen Merkmal abgeleitet. Ein Spitzname hat zwar nicht denselben Status oder dieselbe Bedeutung wie der richtige Name, man kann ihn aber durchaus sinnvoll verwenden. Die Kirche des Herrn hatte in alter Zeit Spitznamen und hat auch heute welche. Die Heiligen im Neuen Testament wurden als Christen bezeichnet, weil sie sich zum Glauben an Jesus Christus bekannten. Ursprünglich wurde dieser Name von Gegnern abwertend verwendet, hat aber heutzutage einen guten Ruf. Und wir fühlen uns geehrt, als christliche Kirche bezeichnet zu werden. Unsere Mitglieder werden als Mormonen bezeichnet, weil wir an das Buch Mormon glauben, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus. Das Wort Mormonen wird auch im erweiterten Sinne verwendet und auf diejenigen bezogen, die die Kirche verlassen und eine Splittergruppe gegründet haben. Das führt nur zu Verwirrung. Wir sind dankbar, dass die Medien sich bemühen, auf das Wort Mormonen zu verzichten, damit die Öffentlichkeit die Kirche nicht mit polygamistischen oder sonstigen fundamentalistischen Gruppierungen verwechseln kann. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass keine polygamistische Gruppierung, auch die sogenannten fundamentalistischen Mormonen oder andere, deren Name sich von unserem ableitet, irgendetwas mit der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu tun haben. Mormonen ist nicht der vollständige und richtige Name der Kirche. Er wurde uns in der Anfangszeit der Kirche, als wir verfolgt wurden von unseren Gegnern, gegeben, ist inzwischen jedoch ein akzeptabler Spitzname, wenn er sich auf die Mitglieder bezieht und nicht auf die Kirche als solche. Wir brauchen auch gar nicht aufzuhören, den Namen Mormonen zu verwenden, wenn er angebracht ist. Dennoch sollen wir weiterhin Wert auf den vollständigen und richtigen Namen der Kirche legen. Anders ausgedrückt, wir meiden die Bezeichnung Mormonenkirche und wir raten davon ab. Bei meinen Aufträgen in aller Welt wurde ich im Laufe der Jahre oft gefragt, ob ich in der Mormonenkirche sei. Meine Antwort war stets: Ich bin Mitglied der Kirche Jesu Christi. Wir glauben an das Buch Mormon, einen weiteren Zeugen für Jesus Christus, das nach einem Propheten und Führer im alten Amerika benannt wurde. Daher werden wir manchmal als Mormonen bezeichnet. Diese Antwort kam jedes Mal gut an, und ich hatte dadurch sogar oft die Gelegenheit, näher auf die Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums in den letzten Tagen einzugehen. Brüder und Schwestern, überlegen Sie doch einmal, wie sich das auswirken kann, wenn wir einfach den vollständigen Namen der Kirche verwenden, wie der Herr es uns geboten hat. Wenn es nicht gleich möglich ist, den vollständigen Namen zu nennen, sagen Sie wenigstens: Ich gehöre zur Kirche Jesu Christi. Und erläutern Sie der Heiligen der letzten Tage zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht fragen sich nun einige, warum die Kirche Internetseiten wie mormon.org hat und diesen Namen auch bei Medienkampagnen verwendet. Wie gesagt, manchmal ist es sinnvoll, die Mitglieder als Mormonen zu bezeichnen. Es ist zudem praktisch, weil diejenigen, die der Kirche nicht angehören, uns unter diesem Namen suchen. Wenn man aber mormon.org öffnet, wird der richtige Name der Kirche auf der Startseite erklärt und er erscheint auf jeder weiteren Seite der Website. Es wäre unvernünftig zu erwarten, dass jemand den vollen Namen der Kirche eingibt, wenn er nach uns sucht oder unsere Internetseite aufruft. Diese praktischen Gründe wird es auch weiterhin geben. Aber das soll die Mitglieder nicht davon abhalten, nach Möglichkeit den vollständigen Namen der Kirche zu nennen. Gewöhnen wir uns doch an, in der Familie, in der Kirche und im täglichen Leben klar hervorzuheben, dass der Name, unter dem wir bekannt sein sollen und den der Herr selbst bestimmt hat, Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, lautet. Vor kurzem hat eine Umfrage ergeben, dass viel zu viele Leute noch immer nicht richtig verstehen, dass sich der Begriff Mormonen auf die Mitglieder der Kirche bezieht. Viele sind sich nach wie vor nicht sicher, ob Mormonen Christen sind. Sogar wenn sie lesen, was die Mormon Helping Hands in aller Welt nach den schweren Stürmen, Erdbeben, Überschwemmungen und Hungersnöten geleistet haben, beziehen sie diese humanitären Einsätze nicht auf uns als christliche Organisation. Mit Sicherheit könnten sie leichter nachvollziehen, dass wir an den Erlöser glauben und ihm nachfolgen, wenn wir uns als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bezeichnen würden. So bezieht jemand, der den Namen Mormonen hört, diesen Begriff auf den offenbarten Namen und auf Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. In einem Schreiben vom 23. Februar 2001 hat die erste Präsidentschaft uns Folgendes nahegelegt. Es wird immer wichtiger, den Namen Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, so zu verwenden, wie er offenbart ist. Denn wir sind verantwortlich dafür, den Namen des Erretters in aller Welt zu verkünden. Wir bitten Sie deshalb, möglichst stets den vollen Namen der Kirche zu nennen, wenn Sie von ihr sprechen. Ende des Zitats. Bei der Herbstgeneralkonferenz 1948 sagte Präsident George Albert Smith: Brüder und Schwestern, wenn Sie nach Hause gehen, werden Sie mit verschiedenen Glaubensgemeinschaften zu tun haben. Aber denken Sie daran, dass es in der ganzen Welt nur eine Kirche gibt, die den Namen des Herrn Jesus Christus trägt, weil Gott es so geboten hat. Brüder und Schwestern, denken auch wir daran, wenn wir heute diese Konferenz verlassen. Mögen wir unser Zeugnis von Gott erklingen lassen und unsere Liebe zu ihm immer im Herzen tragen. Darum bete ich in seinem Namen, im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir bedanken uns bei allen, die heute Morgen zu uns gesprochen haben, und beim Tabernakelchor für die schöne Musik. Wir haben nun die Ehre, von unserem geliebten Propheten Präsident Thomas S. Monson zu hören. Präsident Monson, wir haben Sie lieb und auch Ihre Frau, Schwester Monson. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Lied »Christus ist mein Herr«. Das Schlussgebet spricht dann Elder James B. Martino von den 70ern und die abschließende Versammlung dieser Konferenz beginnt heute Nachmittag um 14 Uhr.
My beloved brothers and sisters.
Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben heute Morgen gute Botschaften gehört. Und ich möchte jeden loben, der daran mitgewirkt hat. Wir freuen uns besonders, dass Elder Robert D. Hales wieder unter uns ist und dass es ihm besser geht. Bob, wir haben Sie lieb. Als ich darüber nachdachte, was ich Ihnen heute Morgen gern sagen würde, hatte ich das Gefühl, ich solle mit Ihnen über bestimmte Gedanken und Gefühle sprechen, die ich für angebracht und zeitgemäß halte. Ich bete darum, dass ich geführt werde, wenn ich jetzt zu Ihnen spreche. Ich lebe jetzt seit 84 Jahren auf dieser Erde. Um Ihnen eine kleine Vorstellung davon zu vermitteln, ich wurde in dem Jahr geboren, als Charles Lindbergh in einem einmotorigen, einsitzigen Eindecker allein den ersten Non-Stop-Flug von New York nach Paris unternahm. Viel hat sich in den 84 Jahren, die seither vergangen sind, geändert. Schon seit langem fliegen die Menschen zum Mond und wieder zurück. Was damals noch Science Fiction war, ist heute im Grunde Realität. Und diese Realität verändert sich dank der Technik unserer Zeit so schnell, dass wir damit kaum noch Schritt halten können, falls überhaupt. Für diejenigen unter uns, die sich noch an Telefone mit Wählscheibe und an mechanische Schreibmaschinen erinnern, ist die heutige Technik mehr als nur erstaunlich. Ebenso schnell hat sich der moralische Kompass der Gesellschaft weiterentwickelt. Ein Verhalten, das einmal als ungehörig und unmoralisch angesehen wurde, wird jetzt nicht nur geduldet, sondern von sehr vielen als akzeptabel betrachtet. Ich habe vor kurzem im Wall Street Journal einen Artikel von Jonathan Sacks, dem Oberrabbiner Großbritanniens, gelesen. Unter anderem schreibt er, und ich zitiere, in buchstäblich jeder westlichen Gesellschaft gab es in den 60er Jahren einen moralischen Umbruch. Die ganze althergebrachte Ethik der Selbstbeschränkung wurde aufgegeben. Du brauchst nichts weiter als Liebe, sangen die Beatles. Der jüdisch-christliche Moralkodex wurde über Bord geworfen. An seine Stelle trat der Spruch, mach, was dir gefällt. Die 10 Gebote wurden umformuliert in 10 kreative Vorschläge. Rabbi Sacks klagt weiter, wir haben unser moralisches Kapital mit der gleichen Unbekümmertheit verschleudert wie unser Geld. Es gibt große Teile der Welt, wo die Religion der Vergangenheit angehört. Und es gibt keine Gegenstimme zu einer Kultur, die uns sagt, kauf es, gib es aus, trag es, tu dich damit hervor, denn du bist es wert. Die Botschaft ist, dass Sittlichkeit passé ist, dass das Gewissen nur etwas für Schwächlinge ist und dass das vorrangige Gebot lautet, du sollst dich nicht erwischen lassen. Meine Brüder und Schwestern, dies beschreibt leider einen Großteil der Welt, die uns umgibt. Ringen wir verzweifelt die Hände und fragen uns, wie wir in einer solchen Welt jemals überleben sollen? Nein, wir haben ja das Evangelium Jesu Christi. Und wir wissen, dass Sittlichkeit nicht passé ist, dass unser Gewissen dazu gedacht ist, uns zu leiten und dass wir für unser Handeln verantwortlich sind. Auch wenn die Welt sich verändert hat, bleiben die Gesetze Gottes unveränderlich. Sie haben sich nicht geändert und sie werden sich nicht ändern. Die 10 Gebote sind genau das, Gebote. Es sind keine Vorschläge. Sie sind heute kein bisschen weniger notwendig als damals, als Gott sie den Kindern Israel gegeben hat. Wenn wir nur zuhören, hören wir den Widerhall der Stimme Gottes, die hier und jetzt zu uns spricht. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbats. Halte ihn heilig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch aussagen. Du sollst nicht verlangen. Unser Verhaltenskodex ist klar umrissen. Da lässt sich nichts verhandeln. Er ist nicht nur in den 10 Geboten zu finden, sondern auch in der Bergpredigt, die der Erlöser hielt, als er auf der Erde weilte. Er findet sich in all seinen Lehren. Er ist in den Worten neuzeitlicher Offenbarung zu finden. Unser Vater im Himmel ist derselbe gestern, heute und immer da. Der Prophet Mormon sagt uns, dass Gott unveränderlich ist von aller Ewigkeit bis in alle Ewigkeit. In dieser Welt, wo sich fast alles zu verändern scheint, ist seine Beständigkeit etwas, worauf wir uns verlassen können. Sie ist ein Anker, an dem wir uns festhalten und sicher sein können, damit wir nicht in unbekannte Gewässer fortgespült werden. Vielleicht erscheint es Ihnen manchmal so, dass die Menschen draußen in der Welt viel mehr Spaß haben als Sie. Einige von Ihnen fühlen sich vielleicht durch den Verhaltenskodex, an dem wir in der Kirche festhalten, eingeschränkt. Meine Brüder und Schwestern, ich sage Ihnen jedoch, dass es nichts gibt, was mehr Freude in Ihr Leben bringen und Ihrer Seele mehr Frieden schenken kann, als der Geist, der zu uns kommen kann, wenn wir dem Erlöser folgen und die Gebote halten. Dieser Geist kann bei den Aktivitäten, denen so viele in der Welt nachgehen, nicht zugegen sein. Der Apostel Paulus hat die Wahrheit gesagt. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn. Und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Der Begriff irdisch gesinnter Mensch kann auf jeden von uns zutreffen, wenn wir es zulassen. Wir müssen in einer Welt, die sich so weit vom Geistigen entfernt hat, wachsam sein. Es ist wichtig, dass wir alles ablehnen, was nicht unseren Maßstäben entspricht, und uns weigern, das aufzugeben, was wir uns am meisten wünschen, nämlich ewiges Leben im Reich Gottes. Die Stürme werden von Zeit zu Zeit immer noch gegen unsere Tür schlagen, weil sie ein unvermeidlicher Bestandteil unserer Erfahrung auf der Erde sind. Wir können jedoch sehr viel besser damit umgehen, daraus lernen und sie überwinden, wenn wir auf das Evangelium bauen und die Liebe des Erlösers im Herzen tragen. Der Prophet Jesaja hat gesagt, das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein. Der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Damit wir in der Welt, aber nicht von der Welt sind, ist es notwendig, dass wir im Gebet mit dem Vater im Himmel sprechen. Er wünscht sich dies von uns. und er erhört unsere Gebete. Der Erlöser hat uns, wie es im 3. Nephi Kapitel 18 verzeichnet ist, ermahnt, immer zu wachen und zu beten, damit ihr nicht in Versuchung geratet, denn der Satan verlangt nach euch. Darum müsst ihr immer in meinem Namen zum Vater beten. Und alles, was ihr den Vater in meinem Namen bittet, sofern es recht ist und ihr glaubt, dass ihr empfangen werdet, siehe, das wird euch gegeben werden. Ich erlangte mein Zeugnis von der Macht des Gebets, als ich ungefähr 12 Jahre alt war. Ich hatte hart gearbeitet, um mir etwas Geld zu verdienen, und ich hatte es geschafft, $5 zu sparen. Es war während der Weltwirtschaftskrise, als $5 eine ansehnliche Summe waren, vor allem für einen 12-jährigen Jungen. Ich gab alle meine Münzen, insgesamt $5, meinem Vater, und er gab mir dafür einen $5-Schein. Ich weiß, dass ich mit den $5 etwas Bestimmtes kaufen wollte, aber ich kann mich nach all den Jahren nicht mehr daran erinnern, was es war. Ich weiß nur noch, wie wichtig mir dieses Geld war. Damals hatten wir keine Waschmaschine. Und so gab meine Mutter jede Woche unsere schmutzige Kleidung in die Wäscherei. Nach ein paar Tagen erhielten wir immer eine Ladung nasser Wäsche zurück, und Mutter hängte die Kleidungsstücke zum Trocknen auf die Leine hinterm Haus. Ich hatte meinen $5-Schein in die Tasche meiner Jeans gesteckt. Und wie Sie sich wahrscheinlich denken können, steckte das Geld noch in der Hosentasche, als meine Jeans in die Wäsche gegeben wurde. Als ich merkte, was passiert war, war ich ganz krank vor Sorge. Ich wusste, dass die Taschen vor dem Waschen üblicherweise kontrolliert wurden. Wenn mein Geld aber dabei nicht entdeckt und herausgenommen werden würde, würde es mit ziemlicher Sicherheit beim Waschen herausrutschen. Und ein Arbeiter in der Wäscherei, der nicht wissen würde, wem man das Geld zurückgeben sollte, selbst wenn er die Absicht hätte, dies zu tun, würde es für sich beanspruchen. Die Chance, meine $5 zurückzubekommen, war äußerst gering. Was meine liebe Mutter mir bestätigte, als ich ihr erzählte, dass ich das Geld in der Hosentasche gelassen hatte.
I paused. I wanted that money.
Ich war bestürzt. Ich wollte dieses Geld. Ich brauchte es. Ich hatte sehr schwer dafür gearbeitet. Mir wurde klar, dass ich nur eines machen konnte. In meiner Not wandte ich mich an den Vater im Himmel und flehte ihn an, mein Geld möge irgendwie sicher in dieser Hosentasche bleiben, bis unsere nasse Wäsche wieder zurückkam. Nach zwei sehr langen Tagen saß ich, als es ungefähr an der Zeit war, dass der Lieferwagen mit unserer Wäsche kam, am Fenster und wartete. Als der Lastwagen am Bordstein hielt, pochte mir das Herz. Sobald die nasse Kleidung im Haus war, schnappte ich mir meine Jeans und rannte damit in mein Zimmer. Mit zitternden Fingern griff ich in die Tasche. Als ich nicht gleich etwas fand, dachte ich, es sei alles verloren. Doch dann berührten meine Finger den nassen $5-Schein. Ach, als ich ihn aus der Tasche zog, überkam mich eine große Erleichterung. Ich richtete ein tief empfundenes Dankgebet an den Vater im Himmel, denn ich wusste, dass er mein Gebet erhört hatte. Seit damals sind unzählige meiner Gebete erhört worden. Nicht ein Tag ist vergangen, an dem ich nicht mit meinem Vater im Himmel im Gebet gesprochen hätte. Es ist eine Beziehung, die ich schätze. Eine, ohne die ich buchstäblich verloren wäre. Wenn Sie im Moment keine solche Beziehung zum Vater im Himmel haben, dann bitte ich Sie inständig, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Wenn Sie das machen, haben Sie Anspruch auf seine Inspiration und Führung. Etwas, was wir beides brauchen, wenn wir geistig überleben wollen, solange wir hier auf der Erde sind. Eine solche Inspiration und Führung sind Gaben, die Gott uns großzügig schenkt, wenn wir uns nur darum bemühen. Es sind wirklich Schätze. Es stimmt mich immer demütig und dankbar, wenn der Vater im Himmel auf dem Wege der Inspiration mit mir kommuniziert. Ich habe gelernt, diese Inspiration zu erkennen, darauf zu vertrauen und mich danach zu richten. Immer wieder habe ich solche Inspiration empfangen. Etwas ziemlich Aufregendes erlebte ich im August 1987 während der Weihung des Frankfurt-Tempels in Deutschland. Präsident Ezra Taft Benson war die ersten ein, zwei Tage bei uns, fuhr dann aber wieder nach Hause. Und so hatte ich die Gelegenheit, die übrigen Weihungssessionen zu leiten. Am Samstag hatten wir eine Session für unsere niederländischen Mitglieder, die zum Distrikt des Frankfurt-Tempels gehörten. Ich kannte einen unserer hervorragenden Führer aus den Niederlanden, Bruder Peter Morik, sehr gut. Kurz vor der Session hatte ich die deutliche Eingebung, dass Bruder Morik in dieser Session zu den niederländischen Mitgliedern sprechen sollte und sogar der erste Sprecher sein sollte. Da ich ihn an diesem Morgen nicht im Tempel gesehen hatte, reichte ich Elder Carlos Eise, dem Gebietspräsidenten, eine Notiz mit der Frage, ob Peter Morik in der Session sei. Ich wollte gerade aufstehen, um die Session zu eröffnen. Da erhielt ich von Elder Eise die Rückmeldung, dass Bruder Morik nicht da sei, weil er anderswo beschäftigt sei, dass er aber vorhabe, die Weihungssession am nächsten Tag zu besuchen, an dem die Pfähle für Militärangehörige geladen waren. Als ich am Rednerpult stand, um die Anwesenden zu begrüßen und einen Programmüberblick zu geben, erhielt ich erneut unmissverständlich die Eingebung, dass ich Peter Morik als ersten Sprecher ankündigen sollte. Das widersprach völlig meinem gesunden Menschenverstand, denn ich hatte ja gerade von Elder Acey gehört, dass Bruder Morik definitiv nicht im Tempel war. Ich vertraute aber auf die Eingebung und kündigte den Chor und das Gebet an und gab dann zu verstehen, dass unser erster Sprecher Bruder Peter Morik sein würde. Als ich zu meinem Platz zurückkehrte, blickte ich zu Elder Acey hinüber. Ihm stand die Sorge ins Gesicht geschrieben. Er erzählte mir später, dass er seinen Ohren nicht trauen wollte, als ich Bruder Morik als ersten Sprecher ankündigte. Er sagte, er habe gewusst, dass ich seine Notiz erhalten und sie auch gelesen hatte. Und er konnte sich einfach nicht vorstellen, warum ich der Bruder Morik als Sprecher ankündigte, obwohl ich doch wusste, dass er gar nicht im Tempel war. Während sich all das ereignete, befand sich Peter Morik in einer Versammlung im Gebietsbüro in der Portstraße. Im Laufe der Versammlung drehte er sich plötzlich zu Elder Thomas A. Hawkes, dem damaligen Regionalrepräsentanten, um und fragte, wie schnell können Sie mich zum Tempel bringen? Elder Hawkes, der dafür bekannt war, dass er in seinem kleinen Sportwagen recht schnell fuhr, antwortete, in 10 Minuten. Aber warum müssen Sie zum Tempel? Bruder Morik gab zu, dass er es nicht wusste, aber er wusste, dass er dorthin musste, und die beiden machten sich sofort auf den Weg zum Tempel. Während der Chor so wunderbar sang, blickte ich mich um und dachte, ich müsse jeden Augenblick Peter Morik sehen. Das war aber nicht der Fall. Eine Pause trat ein. Bemerkenswerterweise beunruhigte mich das aber gar nicht. Ich hatte die schöne, unbestreitbare Gewissheit, dass alles gut ausgehen würde. Bruder Morik ging gerade durch die Vordertür des Tempels, als das Anfangsgebet beendet wurde, und wusste immer noch nicht, warum er da war. Als er durch den Vorraum eilte, sah er mein Bild auf dem Monitor und hörte mich ankündigen, wir hören jetzt von Bruder Peter Morik. Zu Elder Aceys Erstaunen ging Peter Morick geradewegs in den Raum und nahm seinen Platz am Pult ein. Nach der Session sprachen Bruder Morick und ich darüber, was geschehen war, bevor er die Gelegenheit hatte zu sprechen. Ich habe über die Eingebung nachgedacht, die nicht nur ich an diesem Tag erhielt, sondern auch Bruder Peter Morick. Dieses bemerkenswerte Erlebnis war für mich ein nicht zu leugnendes Zeugnis dafür, wie wichtig es ist, einer solchen Inspiration würdig zu sein und dann darauf zu vertrauen und sich danach zu richten, wenn sie kommt. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr die Absicht hatte, dass die in dieser Weihungssession des Frankfurt-Tempels Anwesenden das machtvolle, bewegende Zeugnis seines Dieners, Bruder Peter Morick, hörten. Meine geliebten Brüder und Schwestern, wir brauchen die Kommunikation mit unserem Vater im Himmel. Unsere Gebete, die wir an ihn richten, und die Inspiration, die er uns schickt, inbegriffen, um die Stürme und Prüfungen des Lebens überstehen zu können. Der Herr lädt uns ein. Naht euch mir, und ich werde mich euch nahen. Sucht mich eifrig, dann werdet ihr mich finden. Wenn wir dies beherzigen, werden wir seinen Geist verspüren, der in uns den Wunsch und den Mut weckt, stark zu sein und festzustehen in Rechtschaffenheit, an heiligen Stätten zu stehen und nicht zu wanken. Wenn Veränderungen uns umwirbeln und das Rückgrat der Gesellschaft immer weiter unmittelbar vor unseren Augen zerfällt, mögen wir dann an die kostbaren Verheißungen des Herrn, an diejenigen denken, die auf ihn vertrauen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ja, ich mache dich stark. Ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. Was für eine Verheißung. Möge dies unser Segen sein. Darum bete ich aufrichtig im heiligen Namen unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Amen.
Our Father in heaven, we
unser Vater im Himmel, wir kommen demütig vor dich im Gebet am Ende dieser Versammlung. Wir sind erbaut worden durch die Lieder und durch das Wort. Wir sind dankbar, Vater, für einen lebenden Propheten. Wir sind dankbar, dass wir seine Worte vernehmen konnten und beten, dass wir voranschreiten und darüber nachdenken und danach trachten, Führung durch dich zu erlangen, dass wir das verstehen, erfahren, was wir tun müssen im Leben, um dir näher zu kommen. Hilf uns, diesen Auftrag zu erfüllen, nämlich mehr so zu werden, wie dein Sohn ist. Vater, wir bezeugen, dass er lebt und beten, dass wir vorangehen können und den Wunsch in uns pflegen, durch Gehorsam gegenüber den Geboten und den Ratschlägen Fortschritt zu machen. Wir beten, dass dein Wort auf der ganzen Welt verbreitet werden möge, dass der Wunsch da ist, zu dir zu kommen und die Segnung zu empfangen, die du uns verheißen hast, wenn wir dein Willen tun. Hilf uns, daran zu denken, was wir gespürt haben, dass wir den Wunsch in uns nähren, stärker zu werden und kühn voranzugehen und nach deinem Wort zu leben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of
Dies war eine Übertragung von der 181. Herbst-Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt.
This broadcast has been furnished as a public service by
Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.